Ja, von meiner Seite euch auch noch allen einen schönen guten Morgen. Wir hoffen, dass die Schönheit vom Wetter her auch noch kommt, aber ich wünsche euch auf alle Fälle einen guten Morgen. Wir wollen zu Beginn noch mal ganz kurz still werden und uns sammeln, dass dein Wort in unserem Herzen wirklich starke Wurzeln schlägt und dein Geist in unserem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch uns die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Kreuzstraße, wir wollen heute in Gedanken wieder mal einen Ausflug nach Israel machen, und zwar an den See Tiberias. Aus Gottes Wort kennen wir diesen wunderschönen und übrigens einzigen großen See in Galiläa als See Genezareth. Die Landschaft heißt Genezareth und der See hat eben auch diesen Namen wegen dieser Landschaft. Ja, stellen wir uns vor, es ist Abend und Simon Petrus und Thomas der Zwilling und Nathanael und die beiden Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger Jesu, die sind eben an diesem See Genezareth beieinander. Sie reden miteinander, sie lassen wahrscheinlich noch einmal die letzten Wochen, die so hinter ihnen liegen, Revue passieren. Der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Das müssen sie sich einfach immer wieder einreden und sie haben es ja auch erlebt. Sie wissen, dass er auferstanden ist. Und die Jünger sind jetzt einfach zusammen. Sie haben zwar Gemeinschaft miteinander, aber eine Gemeinde, so wie wir sie heute kennen, die gibt es ja noch nicht. Und Simon Petrus, nach den Aufregungen der letzten Wochen, der schlägt jetzt einfach vor, so wie jeden Tag auch, jetzt einfach fischen zu gehen, also der ganz normalen Arbeit nachzugehen. Die anderen Jünger steigen mit ihm ins Boot und sie sind in diesem Fischerboot die ganze Nacht unterwegs, aber erfolgreich sind sie nicht. Sie fangen keinen einzigen Fisch und kommen im Morgengrauen ziemlich enttäuscht und ziemlich zusammengefaltet, geknickt zurück. Da steht ein Mann am Ufer, der fragt sie: Habt ihr denn überhaupt nichts gefangen? Nein, müssen sie vielleicht ein bisschen kleinlaut diesem Mann gegenüber zugeben. Der Fremde rät ihnen, noch einmal rauszufahren und die Netze an der rechten Seite des Bootes auszuwerfen. Sie gehorchen dem Fremden. Sie werfen die Netze aus und machen einen reichen Fang, 153 große Fische. Sie wundern sich über diesen grandiosen Erfolg. Und auf einmal erkennt einer der Jünger den Fremden und sagt: Das ist der Herr. Voller Freude ziehen die Jünger den gemachten Fang an Land. Petrus muss sich noch schnell was anziehen, weil er immer nackt beim Fischen ist. Und noch vor allen anderen will er nämlich jetzt bei Jesus sein, so schnell wie möglich. Was macht er da? Er schwimmt an Land und lässt die anderen die reich gemachte Beute an Land ziehen. Am Ufer brennt bereits ein Grillfeuer und auch etwas Brot liegt bereit. Es ist nämlich inzwischen hell geworden, die Nacht ist vorbei, die Sonne ist aufgegangen und alle, Jesus und die anwesenden Jünger, lassen sich zu einem gemeinsamen und nach dem erfolgreichen Fischzug ganz sicherlich opulenten Frühstück nieder. Nach dem Frühstück nimmt Jesus den Simon Petrus zu einem Gespräch unter vier Augen zu sich beiseite. Und dieses Gespräch können wir in Johannes 21, die Verse 15 bis 19 nachlesen. Ich lese das aus der revidierten Luther-Übersetzung. Johannes 21, 15 bis 19. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Ja, soweit der Text. Was wissen wir über diesen Simon Petrus? Man vermutet, dass er so etwa um 65 bis 67 nach Christi Geburt gestorben ist. Wie alt er war, ist in der Bibel jetzt nicht erwähnt. Wie er ums Leben kam, ist uns jetzt auch nicht in der Schrift überliefert. Vermutlich, das ist in Vers 18 des gelesenen Textes wenigstens angedeutet, wurde er gekreuzigt. Der Tod am Kreuz war nämlich im Römischen Reich üblich als Verstreckungsmaßnahme eines Todesurteils. Ob das dort war, wo jetzt der Petersdom steht, ist hinsichtlich der Geschichte, also der Historie, auch nicht erwiesen. Übereinstimmend aus allen vier Evangelien wissen wir, dass Petrus, und das wissen wir ganz bestimmt, von Beruf Fischer war. Bei seiner Berufung zu seinem Jüngern bestimmt Jesus, dass er in Zukunft Menschenfischer sein soll. Jesus redet ihn fast immer mit Simon an. Simon ist ein alter hebräischer Name. Simeon heißt einer der Söhne Jakobs, nach dem auch einer der 12 Stämme benannt wurde. Nur in Lukas 22, Vers 34 redet ihn Jesus im Zusammenhang mit der Verleugnung nur mit Petrus an. Petrus, der Name, kommt aus dem Griechischen. Dort heißt er Kephas, und Kephas heißt Fels. Petrus war ein Mann der Praxis. Mit der Theorie hatte er es jetzt nicht so besonders. Das musste eigentlich immer sein Assistent Markus machen. Das Markus-Evangelium wurde wahrscheinlich in großen Teilen von Simon Petrus in Auftrag gegeben. Heute würde man sagen, er hat es ihm vielleicht diktiert. Im gelesenen Text Johannes 21, Vers 15 redet Jesus ihn an mit Simon, Sohn des Johannes. Und das drückt eine ganz besondere Wertschätzung aus, die Jesus hier seinem Jünger Petrus zukommen lässt. Und Petrus ahnt vermutlich schon, dass jetzt nach dieser Anrede eine ganz wichtige Frage oder eine ganz wichtige Feststellung aus dem Munde seines Herrn und Meisters einfach auf ihn treffen wird. Jesus fragt ihn: Liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Petrus ist erleichtert. Diese Frage kann er ihm ohne viel Nachdenken ganz spontan beantworten. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Er sagt ein ganz klares Ja. Ja, Petrus beginnt jetzt nicht zu erklären oder gar zu debattieren. Er sagt nicht, dass ich dich liebe, sondern, das ist ein Unterschied, er sagt, dass ich dich lieb habe. Das einfache dich liebe wäre Agape. Das wäre göttliche Liebe. Und göttliche Liebe, das wagt Petrus jetzt nicht einfach anzuwenden. Ihm als sündigem Menschen stünde es nämlich nicht zu, göttliche Liebe weiterzugeben. Diese Kompetenz hat und hätte er nicht. Er sagt, dass ich dich lieb habe. Das ist das griechische Wort Philein, liebhaben. Und Jesus erkennt darin die Demut des Petrus und belohnt ihn quasi mit dem Auftrag eines Dienstes. Petrus soll seinem Herrn dienen. Wie soll er ihm dienen? Weide meine Lämmer. Was ein Hirte zu tun hat und wie er seinen Auftrag zu erfüllen hat, weiß Petrus. Denn das Gleichnis vom guten Hirten, das uns in Johannes 10 überliefert wird, hat er ja auch aus dem Munde seines Herrn wirklich gehört. Ja, liebe Geschwister, Karfreitag und Ostern liegt jetzt 2 Wochen hinter uns. Da haben wir wirklich an den Tod, aber auch an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus gedacht. In Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm an den Jordan kommt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Er war schutzlos, als er am Kreuz hing. Schutzlos wie ein Lamm. Auch in der Offenbarung des Johannes ist von dem Lamm die Rede. Wir wissen, ein Lamm ist klein. Ein Lamm, ein ganz junges Schäflein, ist sehr zerbrechlich und ebenso schutzlos. Der Auftrag Jesu an Simon Petrus lautet: Weide meine Lämmer. Es ist nicht überliefert, was Simon Petrus zu diesem Auftrag gesagt hat. Vielleicht ist er gar nicht dazu gekommen, zu fragen: Wie mache ich das? Schaffe ich das überhaupt? Wo finde ich die Lämmer, die ich weiden soll? Ich bin ja schließlich gelernter Fischer und von Weidewirtschaft habe ich partout keine Ahnung. Welche Aufgaben ein Hirte hat und wie er diese Arbeit richtig verrichtet, wird uns ja in Johannes 10 beschrieben. Da spricht Jesus von dem guten Hirten, der sein Leben für die Schafe riskiert. Das haben wir auch heute gesungen in dem Lied: Du bist ein wunderbarer Hirt. Eine Gebrauchsanweisung für das Hüten der Schafe. Jesus lässt Petrus überhaupt keine Zeit für derlei Überlegungen und Debatten. Er fragt Petrus noch einmal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Auch jetzt überlegt Petrus nicht lange und antwortet wieder ganz spontan: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jetzt sagt Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Werner de Boer übersetzt den Text auch so, dass es darin heißt: Weide meine Schäflein. Damit sind dann wirklich Tiere gemeint, die sehr zierlich und zerbrechlich und anfällig sind und für Schäden, egal welcher Art, immer wirklich eigentlich besonders prädestiniert. Auf sie, auf diese Schäflein, auf die Lämmer, muss auf der Weide wirklich ganz besonders geachtet, aufgepasst werden. Ja, viel Zeit zum Nachdenken hat Petrus immer noch nicht. Jesu Gespräch mit ihm ist nämlich immer noch nicht zu Ende. Jesus fragt ihn nämlich zum 3. Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Wie würden wir jetzt reagieren, wenn uns jemand 3-mal hintereinander das Gleiche fragt? Wenn der Fragesteller ein älterer Mensch ist, dann haben wir doch sofort eine spontane Diagnose bereit. Der ist schon so vergesslich, dass er nicht mehr weiß, dass er mich vor 10 Minuten genau das Gleiche schon mal gefragt hat. Er kann sich halt die Antwort einfach nicht mehr merken, er konnte sie einfach nicht speichern. Aber genau das dürfen wir Jesus nicht unterstellen. Wir als normale Menschen reagieren genervt. Wie hat Simon Petrus reagiert? In Vers 17 lesen wir, Petrus wurde traurig. Petrus reagierte nicht so aufbrausend und so temperamentvoll, wie er es früher sicherlich getan hat und getan hätte. Vergesslichkeit, wie die ersten zwei Antworten gelautet haben, konnte er seinem Herrn ja wirklich nicht unterstellen. Oder hat Jesus ihm die erste und die zweite Antwort einfach nicht geglaubt? Auch wenn Petrus traurig war, gab er Jesus ruhig und gelassen die gleiche Antwort wie beim ersten und zweiten Mal. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das Herr, du weißt alle Dinge, ist allerdings jetzt neu dazugekommen. Damit erkennt Petrus an, dass Jesus ja alles aus seiner Vergangenheit behalten hat. Hanna hat es schon angedeutet, da war die Verleugnung. Da war sein Verhalten bei der Gefangennahme und alles, was er sich sonst so während seiner Jüngerschaft hat zu Schulden kommen lassen, geleistet hat. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Es hat auch die Verfehlungen getragen, die Petrus sich jetzt geleistet hat. Und auch jetzt sagt Jesus zu ihm das Gleiche wie beim ersten und beim zweiten Mal: Weide meine Schafe. Die Zahl 3, die lesen wir jetzt eigentlich recht oft in Gottes Wort und sie begegnet uns immer wieder irgendwo als heilige Zahl. Heute im Glaubensbekenntnis sind wir an Ostern erinnert worden, am dritten Tage auferstanden von den Toten, ist unser Herr Jesus. Auch Petrus musste die Zahl 3 in leidvoller Erinnerung haben, das wissen wir. Er hat seinen Herrn dreimal verleugnet. Dass der Hirtendienst jetzt keine leichte Sache werden wird und würde, erläutert Jesus dem Petrus in den Versen 18 und 19. Früher konnte Simon Petrus seine Wege einfach selbst bestimmen. Er konnte gehen, wohin er wollte. Er hatte Meinungsfreiheit. Er durfte seine Meinung äußern. Solange sie die römische Besatzungsmacht jetzt nicht störte, war das möglich. Wenn ihm Wege nicht gefielen, konnte er einfach eine andere Richtung auf seinem Weg einschlagen. Du gingst, wo du hin wolltest, heißt es in dem Vers. Das zeugt doch von einer großen Freiheit, die Petrus hatte. Der Satz in Vers 19, wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Dieser Satz deutet auf einen gewaltsamen Tod des Simon Petrus hin. Die ausgestreckte Hand, die ausgestreckten Hände besagen, dass auch Simon Petrus am Kreuz sterben wird. Dort wird man ihn hinführen und daher auch das Hinführen. Damit werden jetzt wirklich zwei Aufträge seines Herrn Jesus deutlich, die die weitere Zukunft im Leben des Simon Petrus auch wirklich dann bestimmt haben. Weide meine Lämmer und folge mir nach. Zuerst hat Jesus diese drei Fragen an Simon Petrus gestellt und schließlich praktisch zum Abschluss dieser wirklich ernsten Frageaktion kommt dann wirklich diese Feststellung: Weide meine Lämmer und folge mir nach. Schon in Johannes 13, während seiner Abschiedsrede, kündigt Jesus dem Simon Petrus an: Wo du hingehst, kannst du mir jetzt nicht folgen. Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Das deutet wirklich Jesus dem Simon Petrus jetzt an. Aber du wirst mir später folgen. Das heißt, dieses Ziel wird Simon Petrus später erreichen. Denn für Petrus gilt jetzt einfach die Zusage, dass er einmal ganz bei seinem Herrn sein wird. Und diese Zusage, die galt nicht nur für Simon Petrus. Genau diese Zusage, die gilt einmal ganz bei ihm zu sein. Dieses ganz bei ihm zu sein, galt nämlich nicht nur für Simon Petrus, sondern das gilt für jeden Einzelnen von uns, der Jesus Christus jetzt schon wirklich nachfolgt. Und diese Zusage, auf die dürfen wir uns wirklich verlassen. Amen. Wir wollen jetzt noch zusammen beten und ich darf euch bitten, soweit möglich dazu aufzustehen. Unser treuer Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du auch heute noch Menschen dazu berufst, deine Schafe, deine Lämmer zu weiden. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du für uns in den Tod gegangen bist, um wirklich uns Menschen von der Macht der Sünde zu erlösen und uns wirklich ewiges Leben zu schenken. Herr, lass uns das doch wirklich wieder ganz neu bewusst werden, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist. Du lebst und du kennst unsere Ängste und Nöte und wir danken dir dafür, dass wir dir das alles dir anbefehlen dürfen. Das wollen wir jetzt gemeinsam tun mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.